ARD.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, heute mit diesen Geräuschen. Und außerdem mit Charlotte Grieser und meinem Gast, der Biologin und Wissenschaftsjournalistin Lydia Möcklinghoff. Hi Lydia.
Hallo Charlotte.
Das mit den Geräuschen hat es ja vielleicht schon angedeutet. Heute geht es um Kommunikation.
Genau, heute geht es um Kommunikation und kommunizieren kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also man kann sich unterhalten, wie wir das gerade tun, dann macht
also
man
direkt.
Das mit Geräuschen, also genau, direkt und mit Geräuschen. Dann kann man mit Mimik, also ich sehe dich ja auch gerade im Video, ne? Wenn du jetzt ein ärgerliches Gesicht machst, dann kommunizierst du auch mit mir, genau. dann kann man es mit Berührung, das ist jetzt gerade bei uns schwierig, aber klar, also ob man jetzt jemandem eine Ohrfeige gibt oder jemandem zärtlich im Nacken streichelt, ist unterschiedlich. Ist auch eine Form der Kommunikation. Und über Geruchsstoffe, also das geht auch. Und da reden wir nachher drüber. Das geht halt vor allem, wenn man eigentlich gar keine Lust hat, sich direkt mit jemandem zu unterhalten.
Du meinst, dass man dann müffelt?
Genau, also dass man dann müffelt. Tatsächlich ist ja Müffeln auch eine Form der Kommunikation. Also Angstschweiß riecht ja auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja.
Wenn man jetzt Spargel gegessen hat, riecht der Urin auf eine bestimmte Art und Weise. Dann weiß man schon, ach Mensch, guck mal, der hat Spargel gegessen. Ist auch eine Form der Kommunikation, sozial nicht so anerkannt beim Menschen. Bei Tieren durchaus.
Genau, weil das ist ja der Punkt. Du bist ja Zoologin, das heißt, du beschäftigst dich mit Tieren. Und Tiere haben ja auch verbale Kommunikation, also nicht verbal im Sinne von Worten, wie wir die benutzen meistens, sondern im Sinne von Lauten und auch ganz viel indirekte Kommunikation, ne?
Das stimmt. So, wobei, das ist natürlich auch die Hybris des Menschen, über die wir später noch sprechen werden. Wir sind natürlich auch Tiere, ne? Also
ja.
Von daher unterhalten
aber
sich Tiere.
Aber uns erforschst du nicht, oder? Ich gerade Forschungsobjekt und weiß es nicht?
Vielleicht, Charlotte, vielleicht. Aber eigentlich erforsche ich den großen Ameisenbären in Brasilien. Also ein ganz anderes Tier, das auch eine Form der Kommunikation hat, aber auch eher so ein Introvertierchen ist. Also das will nicht direkt kommunizieren, sondern macht das auch über Duftstoffe. Da reden wir nachher bestimmt auch noch drüber. Ich würde jetzt mal starten mit einem Tier, das direkt kommuniziert.
Ja.
So wie wir.
So wie wir. So wie, sitzt zu Hause vor der Videokonferenz und kommuniziert.
Ja, Videokonferenz nicht so ganz. Aber auf jeden Fall unterhält es sich und es unterhält sich viel gekonnter und viel komplexer, als man das bisher gedacht hat. Also das ist auch wieder so typisch Mensch. Wir denken, ja, also so richtig reden, das können nur wir mit Worten und einem Alphabet und
eben. Das habe ich ja auch gerade gesagt, ne?
Ja. Naja, nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, dass wir eben einzelne Buchstaben zu einer neuen Bedeutung führen können, waren wir immer der Meinung, das können nur wir. Ist natürlich nicht so. Also um schon mal zu spoilern an dieser Stelle. Und ganz aktuell gibt es zum Beispiel eine Studie über Pottwale, die sich tatsächlich menschenähnlich unterhalten können. Das ist super spannend. Also ganz kurz zu Pottwalen, ist ja irgendwie 20 Meter lang, also bis zu 20 Meter lang, Gewicht von 50 Tonnen, größtes Raubtier der Welt. Die Männchen sind vor allem alleine unterwegs, die Weibchen leben in sozialen Gruppen von bis zu 20 Tieren mit ihren Kälbern und so weiter. Und da haben Forscher schon vor ein paar Jahren rausgefunden, dass die sich mit Klickgeräuschen unterhalten und dass diese Klickgeräusche so ganz bestimmte Muster haben. Also,
jetzt muss ich mal kurz einhaken, warte mal. Also bei Walen, bei Klickgeräuschen denke ich immer an Delfine und dann, es gibt ja auch noch Walgesänge, ne? Das ist hier das auf den Beruhigungs-CDs. Also die Weibchen unterhalten sich nicht so, sondern die klicken miteinander.
Genau, also die machen nicht das findet Dori Wahlgesang. So. Das,
ja.
Hallo, wie geht es dir? Das so machen die Pottwale nicht, sondern die machen so wirklich so Klicklaute. Und hört sich natürlich, wenn man jetzt nicht gerade selbst Pottwal ist, erstmal sehr abstrakt an. Aber eben, Forscher haben schon vor einer ganzen Weile festgestellt, dass diese Klicklaute ganz bestimmte Muster sind, die sich dann auch wiederholen. Und so ein einzelnes Muster bezeichnen die Forschenden dann als Coda. Also das ist dann wie ein Buchstabe oder vielleicht auch wie eine Silbe bei
uns. Okay, also eine Sinneinheit quasi, die man kombinieren kann mit anderen, ja.
Genau, und davon gibt es, also da haben sie 21 verschiedene Codas gefunden, Grundbausteine, die die Wale dann unterschiedlich miteinander kombinieren können. Und also wir wissen, unser Alphabet hat 26 Buchstaben. Das ist schon fast vergleichbar, ne? Krass. Und jetzt ist diese ganz aktuelle Studie rausgekommen, dass das aber noch viel komplizierter ist. Also man hat sich nochmal genauer die Sprache der Pottwale angeguckt und hat festgestellt, dass eben diese einzelnen Codas dann noch ganz anders variiert werden. Also die können die zum Beispiel je nach sozialem Kontext, ziehen die so. Also dann schon wieder so ein bisschen Findet-Dori-mäßig. Das nennen.
Also doch so,
ja, also
wie
dann
macht
schon,
man denn einen langen Klicklaut?
Ja gut, aber wenn du überlegst, dass vielleicht so eine Coda, oh Gott, jetzt jeder, ich weiß jetzt nicht, was ich auf Pottwalisch sage, aber sagen wir mal, das wäre so sowas. Dann kannst du natürlich auch so machen. So stelle ich mir das vor.
Okay.
Denke ich mir.
Das war jetzt deine Mutter, hast du wahrscheinlich gesagt. Gut, dass kein Pottwal da
genau.
ist gerade.
Das war dein Mutter oder deine Mutter.
Ja, also wenn irgendein Pottwal diesen Podcast hört, Entschuldigung, wir üben noch.
Ja, genau, wir sind noch in der Übung. Genau, und das ist schon mal spannend. Also die können das anpassen, je nach sozialem Umfeld, sozialer Situation. Mhm. Sprechen sie es anders aus und dann können sie zwischen diese Codas noch so fancy Zwischenklicks machen. Das nennen, also das heißt in diesem Forschungsprojekt, ja, fancy Zwischenklick heißt auf schlau, also die in diesem
Paper.
Forschungsprojekt nennen sie es Ornamente.
Mhm.
Und also so kleine Blümchen um die Coda rum.
Ist das so wie, wenn wir Füllwörter benutzen?
Vielleicht, ja.
Oder
genau.
Oder ist das also, sowas wie nonverbale Kommunikation ja auch ist, dass man eher so, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit dir rede, das versuche ich ja natürlich zu vermeiden, wenn wir jetzt eine Podcast-Aufzeichnung machen, aber wenn wir jetzt ein Bier trinken gehen und du erzählst mir irgendeine Geschichte, dann mache ich ja zwischendurch, aha, ja, das sind ja auch soziale Zeichen, die eigentlich jetzt per se keine Bedeutung haben, aber die irgendwie wichtig sind für unsere Kommunikation.
Genau, also kann gut sein, das weiß man noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt gerade der heiße Forschungsscheiß und dann muss man gucken, wie das genauso ist. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und ich fand es eben auch wieder so ein Beispiel, dass wir Menschen der Meinung sind, wir sind die Einzigen, die eben so diese duale Sprachebene, nennt man das, haben. Also eben so, wir haben einzelne Buchstaben, die dann einen neuen Sinn ergeben.
Ja.
Aber das ist eben gar nicht so und ich vermute, dass das bei sehr, sehr vielen anderen Tieren auch überhaupt nicht so ist. Also ich forsche ja in Südamerika, da gibt es die Riesenotter, die machen so völlig crazy Geräusche und man hat schon rausgefunden, es gibt Dialekte und ich vermute aber, dass das auch eine komplexe Sprache ist. Wir verstehen sie nur einfach nicht.
Bisher. Wer weiß. Das ist, ich muss ja ehrlich sagen, das ist was, wo ich so ein bisschen hoffe, dass ich das irgendwann noch erlebe, dass wenigstens eine Tiersprache, an der Stelle ist es mir fast egal von welchem Tier, so weit entschlüsselt wird, dass wir sagen können, dieses Tier sagt gerade das und das und das, unter Umständen sogar eine Kommunikation, die verbal ist, stattfinden kann. Also
genau,
dass ich Walisch lerne oder Ameisenbärisch oder Otterisch oder so, das wäre echt toll.
Ameisenbärisch wird schwer, die sagen nicht so viel. Aber man hat das natürlich.
Ja, aber das ist
so
doch dann einfacher, das ist doch super. Dann gibt es nur Ameise, Termite, fressen, laufen, Feind, schlafen.
Ja, du müsstest, also ich glaube, um dich mit dem Ameisenbären unterhalten zu können, müsstest du irgendwie rausfinden, wie du nach Ameisenbär riechen kannst. Weil der Ameisenbär ist eben so ein Tier, der hört und sieht nicht so gut.
Ja,
und deswegen läuft alles über die Nase. Und jetzt im Moment ist es so, dass du dem Ameisenbär, wenn er dich riecht, dann sagst du dem nur, hallo, ich bin Charlotte der Mensch.
Und der
denkt sich der
so,
Ameisenbär, oha, ich renn mal schnell weg. Ja, genau.
Tschüss,
Charlotte. Genau, von daher müsstest du so ein bisschen Ameisenbärenduft produzieren können. Schwierig.
Schwierig, bisher, aber auch das ist vielleicht möglich. Ich bin keine Chemikerin, aber vielleicht gibt es ja da irgendwelche Möglichkeiten. Aber du hast ja gerade schon gesagt, der Ameisenbär kommuniziert eben indirekt. Ne, die reden wenig miteinander, sondern die kommunizieren über Duftstoffe und das tun die ja auch selten direkt, oder?
Genau, also das machen sie tatsächlich so, dass sie klettern so einen Baum hoch, reiben sich mit ihrer Brust an der Rinde und schmieren dabei sozusagen ihren Achselgeruch ab. Und anders als bei Menschen ist das beim Ameisenbären super, um sich zu unterhalten. Der nächste Ameisenbär, der vorbeikommt, denkt sich, ach Mensch, guck mal. Da war vielleicht ein paarungsbereites Weibchen zum Beispiel. Oder hier ist gerade, also die Duftmarkierung, die ist aber echt hoch. Hier ist also gerade so ein super starkes Ameisenbärenmännchen unterwegs, der so hochklettert. Ich gehe mal lieber in die andere Richtung. Also das heißt, diese Duftmarkierung ist so ein bisschen wie wenn du hier in die Straße irgendwie einen Zettel hängst und irgendwie sagst, du hast scheiße geparkt. Und dann kommt halt irgendwie ein paar Stunden später, kommt einer vorbei und sieht das dann und schreibt vielleicht drunter selber Arschloch.
Oder willst du mit mir so Sex haben? Ja, genau. Also das eine oder das andere. Kannst du natürlich immer
genau sein. So. Ja, genau. Deswegen ist aber eben diese Unterhaltung über Duftstoffe meistens so eine indirekte Unterhaltung, also wie so eine WhatsApp, die geschickt wird, im Gegensatz zu einem Telefonat. Einzige Ausnahme, fällt mir gerade ein, sind Flusskrebse oder so Edelkrebse, die pinkeln aus ihrem Gesicht raus.
Was?
Also ins Gesicht des gegenüberliegenden
Flusskrebses. Das hast du dir gerade für Fakt ab ausgedacht, oder?
Nein, das ist Realität.
Oh Gott.
Und die riechen mit ihren Antennen und das heißt, also, so können sie sich halt direkt ganz großartig mit ihrem Urin unterhalten, das am Kopf rauskommt geradeaus.
Toll, pinkel mir nicht ans Bein. Kriegt eine ganz andere Bedeutung. Ja, gut. Okay, aber das mit dem Ameisenbären, das ist ja wirklich so, das ist schon deine Hauptbeschäftigung, oder? Das ist jetzt auch so, dass, ne? Für alle, die das Video bei Instagram sehen, ihr kriegt jetzt den Hint, warum Lydia und ich die gleiche Kette anhaben. Daher kennen wir uns nämlich. Lydia fliegt jedes Jahr nach Brasilien ins Pantanal und läuft den Ameisenbären hinterher. Und daher kennen wir uns, weil ich mal mitgelaufen bin für ein Feature vom SWR. Und du bist auch demnächst wieder unterwegs, oder?
Das stimmt. Ich fahre im Juli wieder zu meinen Ameisenbären. Und ja, ich mache das jetzt schon seit 15 Boah. Jahren im Pantanal. Krass. Vorher habe ich noch woanders Ameisenbären erforscht. Also die Ameisenbären begleiten mich so durch mein Leben und sind auch echt sehr spannende Tiere, weil sie wirklich in so einem anderen Universum unterwegs sind und eben auch, was die Kommunikation betrifft, wie wir jetzt schon erfahren haben.
Und zu dieser Kommunikation mit Gerüchen, ich kann auf die sich anpinkelnden Krebse, glaube ich, noch einen draufsetzen. Eine sehr schöne Meldung, die ich jetzt gelesen habe über eine aktuelle Studie. Also schön im Sinne von schön für Fakt ab, denn natürlich ist es eklig. Lydia, wenn dich der Fressfeind packt, was machst du dann?
Wenn mich der Fressfeind packt, versuche ich ihm vielleicht in die Hand zu beißen.
Mhm.
Also, oder mich rauszuwinden.
Mhm.
Also je nachdem, was es für ein Fressfeind ist, kommt auch so drauf an. Wenn man in der Klaue steckt, würde ich versuchen, mich rauszuwinden. Wenn ich im Schnabel stecke, dann würde ich, glaube ich, auch versuchen, mich rauszuwinden oder ihm ins Auge zu spucken.
Mhm. Also winden ist schon eine gute Richtung, aber ich hätte da noch eine sehr gute, für dich von der Würfelnatter getestete Alternative.
Ah, ja.
Du könntest dich einfach mit Kot einreiben.
Ach Mensch, ja, klingt auf jeden Fall auch nach einer guten Idee.
Mhm.
Wenn man gerade nichts anderes zur Verteidigung dabei hat, ist Kot sicherlich eine Sache, die alle irgendwie eklig finden.
Also die Würfelnatter ist verwandt mit der Ringelnatter. Die ist allerdings in Deutschland sehr selten, gibt es eher so in Südosteuropa und Mittelasien. Ungefähr einen Meter lang und die Zeichnung ist halt so ein Quadratmuster, deswegen heißt es Würfelnatter. Und ganz wichtig, die ist ungiftig, also damit kann sie sich schon mal nicht verteidigen. Ne? Die verbringt sehr viel Zeit im Wasser und jagt da auch, aber manchmal taucht sie natürlich auf, chillt sich so gemütlich auf einen Stein zum Sonnenbaden und zack, kommt der Fressfeind um die Ecke. Eine Ratte, ein Reiher, ein Wiesel oder so. Und die kleine ungiftige Schlange windet sich natürlich, um sich zu befreien, aber die Würfelnatter hat einen Extra-Trick, den serbische Forschende jetzt untersucht haben. Die sondern so einen Schleim ab und, man muss es auf gut Deutsch so sagen, die scheißen sich ein. So. Und durch dieses Winden verteilen sich dann der Schleim und der Kot so richtig über den ganzen Körper. dann lässt die Ratte dann halt schon mal los, weil es schmeckt halt auch nicht, ne? So.
Ja, ja, fies. Ja, machen ja einige Tiere tatsächlich, dass sie irgendwie stinken, oder Schnecken machen ja, produzieren ja auch total viel Schaum, um unattraktiv zu wirken. Mhm. Aber klar, Kot ist natürlich eine gute Idee. Also Schimpansen werfen ja auch gerne Kot, um sich zu verteidigen.
Da kannst du vielleicht mal mit einem Mythos gerade aufräumen. Ich habe mal gelesen, dass die Schimpansen nur in Gefangenschaft mit Kot werfen, weil sie da nicht so viele andere Sachen haben, die sie werfen können. Stimmt das oder ist das so ein Mythos?
Das ist ein Mythos. Ja. Also das machen die auch in freier Wildbahn. Also ich weiß es direkt von einer Freundin, die in Borneo an Ameisen geforscht hat. Und da kam dann immer so ein Orang-Utan-Männchen und hat sie beobachtet und fand das halt super interessant. Und manchmal hat sich's dann aber auch geärgert. Und dann wurde es ein bisschen unschön.
Oh Gott. Wir müssen noch einmal kurz zurück zu Würfelnatter kommen. Das reicht der Schlange noch nicht mit dem Einkoten. Mhm. Die Würfelnattern mögen es dramatisch. Sobald die Ratte loslässt, stellt die sich dann noch tot, reißt das Maul auf und lässt die Zunge raushängen und Blut rausfließen. So.
Wirklich? Wo nimmt die denn das Blut her?
Keine Ahnung.
Reißt sie sich auf die Wange von
irgendwie
innen?
Kann sie so. Das? Nee, das weiß ich nicht. Das konnte ich dem Paper nicht entnehmen, aber anscheinend machen die das, dass sie da irgendwie Blut absondern können. Ich glaube, die haben dafür, also jetzt keine Drüse oder so, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, aber die können irgendwie bewusst Blut absondern übers Maul. Und das ist dann natürlich die Wahnsinnsshow.
Vielleicht haben die auch immer so Scherzartikel dabei. Da gibt es doch auch solche Blutkapseln, wo man drauf beißt. Fragt man sich nur, wo die Schlange das dann transportiert. Weil Taschen ja,
vielleicht so.
Bei Schlangen.
Hat sie keine Wangentasche?
Ja,
aber hat sie nicht dann, irgendwie so eine Wangentasche
ja.
oder so?
Theaterblut. Hm?
Vielleicht. Ja.
You never know.
Und die lernen offensichtlich auch dazu. Also bei dieser Untersuchung haben die älteren Schlangen häufiger so die komplette Nummer abgezogen und halt nicht nur eingekotet, sondern auch noch die Drama Queen mit hinlegen und Zunge raus und so. Aber sind dann relativ schnell wieder aktiv geworden. Und die Forschenden schließen daraus, die Älteren haben schon gelernt, die Ratte findet das alles so eklig, dass sie ziemlich schnell abhaut und dann können sie halt wieder normal weitermachen. Mhm. Die jüngeren Schlangen müssen das erst noch checken, dass sie ziemlich schnell dann einfach wieder weiterkriechen können.
Okay, halten länger durch und dann gibt es so ein Romeo und Julia Drama.
Oh Gott, die Schlangen, genau.
Die Würfelnatter.
Also du hast ja gerade schon gesagt, das machen auch andere Tiere. Und die Methode ist natürlich, sag ich mal, geruchlich vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber das ist doch effektiv.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht so oft in lebensgefährlichen Situationen, aber in nervigen natürlich schon. Wenn ich mich dann einfach mit meinen Exkrementen einschmieren würde, ich glaube, ich käme im Supermarkt an der Kasse immer als Erste dran.
Das
jede Konferenz auf der Arbeit wäre sofort beendet für mich.
Aber ich vermute, das muss man auch so ein bisschen üben, auf Zuruf dann zu koten. Also wenn man jetzt gerade irgendwie von jemandem überfallen wird, würde es mir schwer fallen, in diesem Moment dann direkt zu koten, um mich einreiben zu können. Aber ich glaube, es führt jetzt auch ein bisschen weit.
Es gibt natürlich so im Fight-or-Flight-Modus, ne, entweder stoppt halt die Verdauung oder du hast so Angst, dass du dich halt einpinkelst.
Ja, das stimmt. Aber das ist dann, glaube ich, also das ist ja irgendwie Adrenalin und das, glaube ich, auch um den Körper zu erleichtern, dass man dann schneller rennen kann.
Ja gut, aber ich meine, es stinkt ja trotzdem.
Stinkt trotzdem. Nun denn, so, zurück zur Kommunikation.
Was, das ist doch alles Kommunikation,
ja,
das ist nur nonverbal.
Ja,
so, ja.
Durchaus.
Aber wir kommunizieren ja jetzt bei Fakt ab, aber du hast ja auch noch einen anderen Podcast, ne? Tierisch.
Das stimmt.
Da geht es nur um so tolle Tierthemen.
Ja, es geht auch um appetitlichere Tierthemen als jetzt gerade, aber auch um unappetitliche auf jeden Fall. Wir hatten es ja gerade von den Schimpansen und deren Kommunikation. Da hatten wir auch mal eine Folge zu. Also ich mache den Tierisch-Podcast zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Frauke Fischer, die ist auch Zoologin, war Antilopenforscherin in Afrika sehr, sehr viele Jahre, ist mittlerweile Biodiversitätsexpertin und eben, wir kennen uns schon seit 1000 Jahren, haben immer sehr, sehr gerne über Tiere gequatscht und jetzt machen wir das im wunderbaren Tierisch-Podcast und das aber auch immer auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Also es soll kein reiner Laber-Podcast sein, sondern wir wollen da schon auch so eine bodenlose wissenschaftliche Tiefe drunter setzen.
Und ihr habt gerade 50 Folgen rausgehauen, ne?
Richtig.
Also die 50.
Ja, wir haben gerade Jubiläum gehabt. Also yes.
Gut.
Ja, also wir machen das schon eine Weile. Die Themen gehen einem ja nie aus. Damit kennt ihr euch bei Faktab sicherlich auch aus. Also es geht.
Ach du, eklige Forschung wird immer produziert.
Ja, aber auch uneklige. Also es ist endlos. Wir haben eine endlose Liste und wir freuen uns auf die nächsten 50 Folgen. Und kürzlich haben wir eine Folge über Schimpansen gemacht, eine Extra-Folge, weil ja die gute Jane Goodall 90 geworden ist. Mhm. Zu ihren Ehren haben wir eine Extra-Schimpansen-Folge gemacht.
Oh.
Und da ging es natürlich auch um Kommunikation. Und wir haben ja eingangs schon ein Geräusch gehört.
Ja.
Genau, und das war in dieser Folge auch unser Tiergeräusch des Tages. Wir beginnen jede Tierisch-Folge immer mit dem Tiergeräusch des Tages, wo der andere dann raten muss, was hier gerade passiert.
Ich kann mir das jetzt auch einfach nochmal hören?
Ja, genau, hör doch mal rein. Und wenn du da bei diesem Geräusch ganz genau hinhörst, dann hörst du natürlich die rumschreienden Schimpansen, als gäbe es nichts Gutes, aber du hörst auch so ein ganz tiefes Trommeln, was die machen.
Das haben die gemacht?
Das machen die.
Ach so. Genau.
Ja, das sind die Schimpansen selbst. Und darüber kommunizieren die. Also das ist echt ganz spannend. Man muss sich vorstellen, Schimpansen leben oft im Regenwald, sehr unübersichtlich. Wenn man sich jetzt irgendwie so getrennt hat und du weißt nicht, Mensch, wo ist denn jetzt der Günther? Dann willst du vielleicht sagen, so hier, ich bin hier die Agnes und ich suche den Günther. Und dann trommeln die auf diesen Wurzeln. Und das sind diese Brettwurzeln von diesen Regenwaldbäumen. Und ich kenne das auch von dem Volk der Naso in Panama, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Also die unterhalten sich, die trommeln da auch drauf.
Warte mal, das sind so die Wurzeln, die quasi außerhalb des Bodens
genau
sichtbar sind.
Genau.
Ne? Wo man also quasi, das heißt, die müssen nichts abmachen, sondern die hauen einfach da drauf, so wie die da sind.
Genau, das ist von diesen Urwaldriesen,
okay,
kennt man wahrscheinlich,
ja,
diese riesigen Wurzeln, die so brettartig so nach außen gehen. Und die machen einen mega Sound. Also wie gesagt, in Panama, die Naso nutzen das auch, um miteinander zu kommunizieren. Die trommeln dann mit Stöcken drauf und das hört man bis zu 3 Kilometer weit. Also die sagen immer, es ist das Telefon des Regenwaldes. Und die Schimpansen sind da auch schon drauf gekommen. Das wusste man auch schon seit einer Weile, dass die da so trommeln. Was man jetzt aber kürzlich erst rausgefunden hat, ist, dass jeder Schimpanse sein Signature Drumbeat hat. Also man kann die anhand des Trommelrhythmuses unterscheiden. Also ganz unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel, die Forscherin meinte dann auch, es gibt so einen, der trommelt wie der Drummer von Led Zeppelin.
Oh,
also so super schnelle Trommelfolgen, dass man die Hände schon gar nicht mehr sieht. Dann gibt es andere, die machen es gechillter, so ein bisschen jazzig irgendwie so. Und genau, also da gibt es Riesenunterschiede. Und die damit können die eben kommunizieren und können sagen, hier, ich bin's, der Günther, ich bin jetzt gerade hier drüben.
Beim Wasserloch.
Und, genau, am Wasserloch und wo bist du?
Aber so ich stelle mir das gerade vor, wie dann so die kleinen Schimpansen irgendwann checken, die anderen in der Gruppe, die trommeln da immer so drauf und jeder hat so einen eigenen Signature-Drum, wie du das gerade genannt hast. Und dann fangen die an so rumzuspielen und sich zu überlegen, was könnte denn meiner sein? Und werden so total kreativ, bis sie dann in ihrer Pubertät probieren sich so ein bisschen aus. Ja, vielleicht erst so hier so ein bisschen Metal und dann aber, doch Emo. Und dann irgendwann, wenn sie ein bisschen älter werden, dann entwickeln sie dann sozusagen ihren echten eigenen Stil.
Genau, aber auch interessante Frage und das kann dieses Forschungsprojekt noch nicht beantworten, weil es eben ganz aktuell ist, ändert sich das sozusagen über das Leben der Schimpansen. Also die Forscherin meinte, sie kann mittlerweile die Schimpansen einzeln unterscheiden anhand des Drumbeats. Auch sehr schön die Namen, weil das war von der St. Andrews Universität aus Schottland, die diese Studie durchgeführt haben. Und weil es halt Schotten sind, mussten sie das Klischee erfüllen und haben diese ganzen Schimpansen dieser Gruppe nach Whisky-Sorten benannt. Also dann gibt es auch den Talisker und so weiter. Naja. Aber eben, auf jeden Fall noch heiße Forschung und man kann eben noch nicht sagen, ob sich das zum Beispiel übers Leben weiterentwickelt und ob jeder Schimpanse tatsächlich so einen krassen Signature-Move hat oder ob das vielleicht auch einzelne besonders musikalische oder besonders talentierte Schimpansen sind. Und was man aber auch rausgefunden hat, ist, dass die den auch verstecken können. Also wenn die zwar wollen, dass der andere weiß, hier ist ein anderes Tier, aber nicht wollen, dass der andere weiß, wer da ist, dann trommeln die nicht ihren Rhythmus. Also schon krass.
Und dann ist ja wahrscheinlich der nächste Schritt dann zu sagen, ah ja, ich tue jetzt mal so, als wäre ich der Günder und mach mal den Move vom Günder. Und
ja. Das wäre gelogen und das ist ja interessant, da gibt es ja auch sehr viel zoologische Forschung zu, ob Tiere lügen können. Und da hat man nämlich, weil du meintest, du willst gerne lernen, dich mit einem Tier zu unterhalten. Man konnte ja Schimpansen und Gorillas Zeichensprache beibringen.
Ja.
Ne? Und da gibt es den einen Fall von so einem Gorilla-Weibchen, die eben Zeichensprache konnte. Und die hat sich in dieser Forschungsstation auf das Waschbecken bei sich gesetzt und das ist abgebrochen. Also wir wissen ja, alle Gorillas sind so ein bisschen kräftiger. Schwer. Und dann kam die Pflegerin, also kamen zwei Pflegerinnen und die Gorilladame hat auf die andere gezeigt und hat nur gemeint, sie war's. Also das ist so ein Beispiel davon, dass Tiere eben nicht nur kommunizieren, sondern auch lügen können.
Die können doch auch, wenn man Futter gefunden hat und weiß, eigentlich ist jetzt das Alpha-Männchen dran, ich will dem das aber nicht abgeben, dann erzähle ich nicht, also das ist ja noch nicht richtig aktiv lügen, sondern verschweigen.
Verheimlichen.
Ne? Dann sage ich nicht, dass es, dass da Futter ist.
Ja, ja.
Das können, ja, glaube ich, eben auch Vögel, ne? So Rabenvögel machen das, glaube ich, auch.
Ja, ich glaube, die lügen auch. Also da gibt es auch irgendwelche Studien, fällt mir aber gerade nicht ein. Ja, ja, das ist dann schon so ein bisschen Kommunikation für Fortgeschrittene, ne?
Ja, also besser als jedes Kleinkind, ne? Die können auch nicht lügen.
Das stimmt. Ja, Charlotte, wir hatten es jetzt vor allem über Säugetiere und Kommunikation. Hm. Ich hätte noch eine ganz besondere Form der Kommunikation, falls du noch Lust
ich
hast.
Ich ahne Schreckliches.
Ja, also wir waren ja schon
Dein
bei den Schlangen.
Dein Gesichtsausdruck sagt,
Sie sind Mimik, Teil der Kommunikation, ja, 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 auf jeden, ja, Fall. Mhm. Ja, also wir waren ja schon bei den Schlangen, die sich mit Kot einreiben. Wir bleiben so ein bisschen im groben thematischen Umfeld und tauchen in die Ozeane.
Okay, da hatten wir neulich die Pottwale, die ihren Kot verwirbeln. Shitstorm, ja.
Ja, genau. Und Shitstorm und damit ja tatsächlich auch das Klima stabilisieren, aber das ist ein anderes Thema. Gibt's auch eine gute Folge zu beim Tierisch-Podcast, Wahl macht Wetter.
Ah ja, sehr gut.
Kann man auch mal reinhören. Genau, aber in dem Fall interessieren wir uns nicht für die Wale, sondern für Heringe, Heringsschwärme. Aha. Die, also man muss sich vorstellen, man ist ein Hering.
Ich gebe mir Mühe.
Heringe schwimmen oft auch tief oder im Dunkeln nachts, dann sieht man sich nicht gegenseitig. Mhm. Trotzdem will man ja zwei Sachen. Man will im Schwarm schwimmen, ja. Man will aber nicht die ganze Zeit aneinander stoßen.
Ja.
Das heißt, wie macht man das? Und das ist wirklich eine spannende Forschungsarbeit, die da getätigt wurde. Ist schon eine Weile her, vor allem, also ich glaube in den 80ern wurde die initiiert und zwar im Zuge des Kalten Krieges.
Was?
Weil, ja,
ach, wegen U-Booten.
Weil vor der Küste von Schweden hat man immer so komische Geräusche gehört und so Luftblasen an der Oberfläche gesehen und hat gedacht, russische U-Boote, und hat schon nach Russland geschrieben und die meinten, nö, sie wissen von nichts. Und dann hat man eine Studie begonnen und hat rausgefunden, nein, es sind keine U-Boote, es sind Heringsschwärme und diese Heringe, die furzen, um sich miteinander zu unterhalten.
Du willst mich verarschen.
Also das heißt, auch viele Heringsfürze scheinen zu klingen wie ein U-Boot. Also, naja,
wie
weiß
klingt
man auch
ein
nicht
U-Boot?
So recht.
Können wir das mal kurz hören, wie so ein Heringsfurz klingt?
Ja, gibt es eine Aufnahme zu. Also das sind sehr viele Heringsfürze allerdings. Und die sind jetzt auch teilweise etwas langsamer abgespielt, dass man sie besser hören kann, denn die sind sehr hell. Und das ist tatsächlich gut so. Also wie machen die Heringe das? Also in der Wissenschaft auf Schlau wird das FRT, also FART genannt, Frequent Repetitive Tick, weil das eben so ganz schnelle Abfolgen sind. Und also da hatten die Forschenden ganz offensichtlich auch sehr viel Spaß. Und genau, und die sind spannenderweise, funktionieren die, um eben anderen Heringen zu sagen, wo man sind. Die Heringe nehmen das wahr, vor allem übers Seitenlinienorgan. Das ist ja so ein Sinnesorgan, das Fische entlang ihres Körpers haben, mit dem sie Druckwellen wahrnehmen. Und wer jetzt schon mal in der Badewanne gefurzt hat, der weiß, das spürt man, die Druckwelle. Und genauso okay. machen das die Heringe.
Okay, jetzt will ich es hören. Okay, das klingt wie Vögel. Ich finde, das klingt wie Vogelgezwitscher. Also ich weiß nicht, wie ein U-Boot klingt, aber
ja,
du hast ja gesagt, es wird langsamer abgespielt. Ne? Okay.
Ja, also, aber eben, eigentlich ist es noch heller. Mhm. Und das ist cool, weil die dadurch, dass diese FRTs, diese Farts, so hoch sind, haben die Heringe eigentlich eine Furzgeheimsprache gefunden. Weil größere Raubtiere nehmen diese Frequenzen nicht mehr wahr.
Ah,
und deswegen
okay, das heißt, man kann sich die ganze Zeit furzen. Ich bin hier, wo bist du? Ah, ich bin hier, du bist da, okay, genau. Klappt. Aber die Raubtiere sind dann nicht so, der große Furzchor, da sind die Heringe.
Ja, okay. Ja, da sind die Heringe, genau. Ja. Sie fliegen sozusagen unterm Furzradar. Und lustige Geschichte aus dem Nähkästchen dazu noch, das habe ich irgendwann mal so einem älteren Ehepaar, habe ich die Geschichte erzählt und dann meinte er nur zu seiner Frau, siehst du, ich sage einfach, ich liebe dich, wenn ich furze. You never know.
Du hast ja vorhin schon gesagt, es würde dir vielleicht schwerfallen, dich in einer schwierigen Situation spontan einzukoten. Wie ist das denn bei dir, also warum können die Heringe denn so viel furzen? Also wenn ich die ganze Zeit im Schwarm schwimme und die ganze Zeit sagen muss, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, Achtung, 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 damit man sich nicht gegenseitig irgendwie in den Weg schwimmt. Also wie kann man denn konstant stundenlang furzen? Also ja, gut, ich könnte, vielleicht sollte ich das meine Brüder, nein, okay.
frag doch mal. so richtig weiß man das tatsächlich nicht. Oder naja, also ich habe es sehr gründlich recherchiert und nicht so richtig rausfinden können. Ich habe sogar mit dem Forscher hin und her geschrieben. Aber man weiß es nicht so richtig, ob die das vielleicht auch über die Schwimmblase machen. Also es kommt auf jeden Fall Gas raus, weil man sieht eben auch die Luftblasen. Aber man weiß nicht so richtig, wie die dieses konstante Furzen aufrechthalten. Das darf man noch erforschen. Falls jetzt jemand zuhört, der denkt, Mensch, ich will auch mal Tierforscher werden, dieses Thema wäre noch frei.
Sehr gut. Und wenn ihr Ideen habt, wo die Heringe ihr ganzes Gas herholen, dann schreibt uns gerne an faktab@swr.de oder schickt uns über Insta eine Nachricht, wir sind da erreichbar. Oder ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer steht in den Shownotes. Hey Lydia, danke, dass du da warst. Danke, dass ich jetzt
wieder mehr
über Furzen Tiere weiß. Das gehört so zu den Dingen, die einem dann irgendwann einfallen, wenn man eigentlich sich an wichtige Dinge erinnern möchte, dann kommt, Heringe furzen. Wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Heringe furzen. Ja, okay. Gut. Also es kommt auf jeden Fall gerade meinem Paneler Humor sehr entgegen. Dankeschön.
Ist auch eine gute Partygeschichte auf jeden Fall. Genau. Und für weitere Partygeschichten und Tiergeschichten auch gerne alle nochmal beim Tierisch-Podcast reinhören. Tierisch, Entdeckungsreise in die wilde Welt der Tiere.
Ja, wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes. Ja. Dann könnt ihr da mal vorbeigucken.
Genau.
Und wir hören uns nächste Woche wieder und Lydia vielleicht dann anders machen.
Genau.
Oder im Tierisch-Podcast.
Ja, genau, richtig. Mach's gut, Charlotte. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, hier ist nochmal Charlotte. Wir haben heute keinen Podcast-Tipp für euch, sondern ein Citizen Science-Projekt von der ARD. Geht mal raus und sucht euch einen Bach. Bei der ARD-Mitmachaktion Unsere Flüsse könnt ihr nämlich Daten sammeln, wie klar sieht das Wasser aus, wie riecht es, ist da ein Film oder Schaum oben drauf, welche Form hat der Bach, also ist der geschlängelt oder sind die Ufer befestigt. ist da Strömung, wie schnell ist die, Fotos und so weiter. Und die Daten sammelt dann ein Forscherteam der Uni Duisburg-Essen und sucht einige Bäche aus, die genauer untersucht werden, um mal ein Bild zu bekommen, wie der Zustand der Fließgewässer in Deutschland ist. Daraus wird dann auch ein Film, der im Oktober in der ARD rauskommt. Also, wenn ihr beim nächsten Spaziergang was für die Wissenschaft tun wollt, der Link steht in den Shownotes.
Ich glaube, manchmal hat sogar Olaf Scholz die Schnauze voll. Von Politik und Gesellschaft. Das Thema kann ja auch manchmal echt anstrengend sein. Aber mit einem kleinen Schuss Humor und klaren Meinungen lässt sich einiges viel besser ertragen. So gehen wir an das Thema ran in Politikum, dem Meinungspodcast. Wir wollen ungewöhnliche Perspektiven zeigen, Meinungen abbilden, an denen man sich auch mal reiben kann. Und wir haben jeden Tag einen spannenden Gast in der Folge, mit dem wir auf Augenhöhe Gespräche führen. Uns gibt's Montag bis Freitag immer gegen 18 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Politikum, der Meinungspodcast. Hören Sie mal rein.